Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Finanzmarktkrise und weitere Folgen. Der Bundesrat senkt den Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge auf noch 2%. Die europäischen Börsen stehen nach Negativvorgaben aus Asien ebenfalls im Minus. Der Euro ist unter 1,50, damit bedrohlich tief für die Schweizer Exportindustrie. Und im Tagesgespräch mit Moskau-Korrespondent Peter Giesling die globale Finanzkrise aus russischer Sicht und die Kaukasus-Krise, die dadurch aus dem Sichtfeld geraten ist. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändlin.
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten und die fallenden Aktienkurse wirken sich nun auch auf die Renten aus. Der Bundesrat senkt den BVG-Mindestzinssatz von 2,75% auf 2%. Dies bedeutet, dass die Renten künftig zum Teil tiefer ausfallen werden. Manuel Rentsch.
Die Höhe des Mindestzinssatzes ist politisch ein umkämpftes Thema, denn letztlich geht es um viel Geld. Je höher der Zinssatz, desto höher die Renten, je kleiner der Satz, desto weniger erhalten die Pensionierten. Der Arbeitgeberverband forderte einen Mindestzinssatz von 1,75%, die Gewerkschaften verlangten 2,25%. Nun hat sich der Bundesrat für den Mittelweg entschlossen. Er begründet die Senkung mit der negativen Entwicklung auf den Finanzmärkten. Die Pensionskassen machen mit Aktien Verluste und müssen zunehmend auf die Reserven zurückgreifen. Zwischen 1985 und 2002 lag der Mindestzinssatz konstant bei stolzen 4%. Doch dann folgte ein Börsencrash und seither wird der Mindestzinssatz nun von Jahr zu Jahr vom Bundesrat festgelegt. Der Mindestzinssatz gilt für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge.
Und die Turbulenzen an den Börsen haben sich auch heute fortgesetzt. Die asiatischen Börsen wurden zum Teil tief ins Minus gezogen. Der Nikkei-Index in Japan schloss bei minus 6,8%. Der Hang Seng-Index in Hongkong fiel um 5,2%. Weniger stark, aber ebenfalls im Minus, tendieren die Börsen in Europa. Gemäß Daten von Thomson Reuters liegt der Swiss Market Index bei 6.035 Punkten, minus 2,4%. Weiter ist der Euro zum ersten Mal seit über 5 Jahren unter die Marke von 1,50 Franken gefallen. Diese Marke wird von der Schweizer Exportindustrie oft als Schmerzgrenze bezeichnet, denn ein tiefer Euro bedeutet, dass Schweizer Produkte im Ausland teurer werden. Zurzeit wird der Euro zu 1,4994 Franken gehandelt und der Dollar zu 1,1608 Franken. Die Stiftung für Konsumentenschutz kritisiert den Bundesrat. Dieser kümmere sich zu wenig um die Kleinanleger. Der Bundesrat wolle nur gerade beim Einlegerschutz etwas tun, was aber völlig ungenügend sei. Dies erklärt die Präsidentin der Konsumentenorganisation Simonetta Sommaruga in einer Mitteilung. Der Einlegerschutz komme nämlich erst dann zum Zug, wenn der Schaden schon da sei, also zu spät. Die Konsumentenorganisation fordert deshalb verbindliche Vorschriften im Banken- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Sie will insbesondere mehr Transparenz sowie, dass die Beratung verbessert wird. Elektronische Billigstgeräte, die viel Strom verbrauchen, sollen vom Markt verschwinden. Der Bundesrat hat die revidierte Energieverordnung in die Vernehmlassung geschickt. Ziel sei es, die betreffenden Geräte nach einer Übergangsfrist von maximal 3 Jahren aus dem Markt zu nehmen. Gelten sollen die Einschränkungen ab Anfang 2010. Weiter will der Bundesrat einen Energieausweis einführen. Dieser soll den Energieverbrauch von Häusern deklarieren und damit für Käufer und Mieter Transparenz schaffen. Wer Strom spart, soll künftig belohnt werden. Dies verlangen Schweizer Konsumenten- und Umweltschutzorganisationen. Sie schlagen progressive Stromtarife vor. Das heißt, je weniger Kilowattstunden jemand verbraucht, desto weniger soll er für die Kilowattstunde bezahlen. Zudem verlangen die Organisationen, dass die Grundgebühren abgeschafft werden, die viele Elektrizitätsgesellschaften erheben. Alle Zusatzkosten, also zum Beispiel Netznutzungskosten, seien auf die Kilowattstunde zu schlagen. Der Bundesrat will künftig verhindern können, dass Güter ausgeführt werden, die auch militärisch genutzt werden könnten. Dazu will er das Güterkontrollgesetz ändern. Konkret will er im Einzelfall eine Exportbewilligung verweigern, wenn diese die Interessen der Schweiz gefährdet, also zum Beispiel der Ruf der Schweiz in Mitleidenschaft gezogen wird. Hintergrund ist die Tatsache, dass Anfang Jahr ein Schweizer PC-9-Trainingsflugzeug im Tschad unerlaubt bewaffnete Kampfeinsätze geflogen war. Die Schweiz wird ihre Hilfe für Georgien im Umfang von 8 Millionen Franken jährlich weiterführen. Damit soll die ländliche Entwicklung und die Hilfe an die Vertriebenen der Kaukasuskrise unterstützt werden. Dies sagte der Schweizer Botschafter Martin Dahinden am Rand der Geberkonferenz für Georgien in Brüssel. Von der Konferenz erhoffe er sich namhafte Beträge.
Das wird dann ein Signal sein, oder, dass den Geberstaaten nicht gleichgültig ist, was in Georgien passiert, dass sie bereit sind zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung, aber dann auch natürlich zu einer politischen Lösung beizutragen.
Die EU-Kommission will Georgien in den nächsten 3 Jahren 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die USA haben bereits 1 Milliarde Dollar zugesagt, Deutschland rund 34 Millionen Euro. Die Sterbehilfeorganisation Dignitas darf das Sterbemittel Natriumpentobarbital nicht selber beziehen und lagern. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es wies eine Beschwerde von Dignitas-Gründer Minelli ab. Die Richter argumentieren, eine Ausnahmebewilligung zum Kauf und zur Lagerung des Sterbemittels erhalte nur, wer Katastrophenhilfe leiste, zum Beispiel das Rote Kreuz. Dies sei bei Dignitas ganz offensichtlich nicht der Fall. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kann beim Bundesgericht noch angefochten werden. Auf der SBB-Strecke Bern-Thun verkehren die Züge wieder normal. Die Stellwerkstörung bei Münsingen vom Vormittag ist behoben. Reisende müssten aber noch mit verspäteten Zügen rechnen, meldet die SBB.
Finanzkrise und die Folgen, heute weitere Kapitel einer noch unabsehbar langen Geschichte. Nur noch 2% Mindestzins in der beruflichen Vorsorge, der Euro unter 1,50, der Schmerzgrenze für die Schweizer Exportindustrie, Milliardenzuflüsse als Problem, PostFinance, Raiffeisen und andere Banken ertrinken im Geld und mit den Verwerfungen der internationalen Finanzkrise plagt sich auch Russland herum, derzeit mehr im Hintergrund mit seinen Konflikten und Krisen im Kaukasus. Wir reden im Tagesgespräch mit Moskau-Korrespondent Peter Giesling über beides. Und weitere Stichworte: Der Bundesrat will billige Stromfressgeräte aus dem Markt nehmen. Mönche vom heiligen Berg Athos sind in sehr irdische Geschäfte verwickelt. Und Stammzellen aus menschlicher Haut statt aus Embryonen, ein Forschererfolg in Japan. Jetzt Wetter und Verkehr.
Die Prognosen bis am Freitag. Vom Westen her wird der Regen am Nachmittag immer ergiebiger. In den Föhngebieten setzt der Regen allerdings erst am Abend ein. Die Temperaturen erreichen rund 13 Grad, in den Föhntälern und im Süden noch 16 Grad. Morgen Donnerstag fallen in den Alpen und im Süden letzte Niederschläge, von Westen gibt es bereits sonnige Abschnitte. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, lokal kann aber auch etwas Regen fallen. Die Höchstwerte liegen im Norden um 14, im Süden um 17 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Bern. Auf der A1 Richtung Bern zwischen den Verzweigungen Schönbühl und Wankdorf gibt es Stau wegen eines Fahrzeugbrandes. Sowie in Richtung Zürich zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf. Dort stockt der Verkehr.
Das tut weh. Nicht nur, dass auch der Schweizer Wirtschaft der Abschwung droht, nun werden also auch Renten tiefer. Der Bundesrat will den Mindestzinssatz von 2,75 auf 2% senken. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Vor einem Jahr konnte der Bundesrat frohlocken und den Mindestzinssatz um 0,25% erhöhen. Die Finanzlage war gut, die Aussichten für die Pensionskassenbezüge dementsprechend. Denn ist der Zins hoch, hat dies einen positiven Einfluss auf die Höhe des angesparten Guthabens und dadurch auf die Höhe der Renten, die ausbezahlt werden. Nun bringt die anhaltende Finanzkrise auch die Pensionskassen in Bedrängnis, denn auch sie haben Geld verloren. Für den Bundesrat ist deshalb eine Zinssenkung unumgänglich. Sie sei eine Notwendigkeit, sagt Josef Steiger vom Bundesamt für Sozialversicherungen.
Das ist nicht aus einer Angst entstanden. Also wir haben schon seit längerer Zeit ein Verfahren, wie der Mindestzinssatz festgelegt wird. Dieses Verfahren basiert auf dem langfristigen Durchschnitt der Bundesobligationen und davon wird ein Auf- oder Abschlag je nach Marktentwicklung vorgenommen.
Bei einem Mindestzinssatz, der über der erreichbaren Rendite liegt, müssen die Pensionskassen ihre Reserven anzapfen. Das verschlechtert den Deckungsgrad. Deshalb war eine Senkung des Mindestzinssatzes nicht umstritten. Gestritten wurde über die genaue Höhe. In der Konsultation der Sozialpartner hatte der Arbeitgeberverband für 1,75% plädiert, die Gewerkschaften für 2,25%. Dass sich der Bundesrat für 2,0% entschieden habe, sei nicht als Kompromiss zu verstehen, sagt Josef Steiger.
Es ist kein gut schweizerischer Kompromiss. In der Vergangenheit wurde der Mindestzinssatz relativ vorsichtig festgelegt. In jeder Phase der Marktentwicklung auf den Finanzmärkten. Jetzt ist es auch so, dass man den Satz gesenkt hat, aber im normalen Rahmen gesenkt hat.
In früheren Jahren hätte die Ankündigung einer Senkung des Mindestzinssatzes zu lautem Protest geführt, besonders bei einer beträchtlichen Senkung wie der beschlossenen. Doch selbst die Gewerkschaften, die stets darauf achten, dass die Pensionskassenbezüge am Schluss nicht die geprellten sind, beurteilen die Zinssenkung als realistisch. Colette Nova vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.
Das ist unter den gegebenen Umständen für uns akzeptabel. Sie wissen, wir haben 2,25 verlangt. Die Umstände sind im Moment relativ widrig, das lässt sich einigermaßen verantworten. Für uns ist allerdings zentral, dass wenn dann wieder bessere Zeiten kommen, dann der Mindestzinssatz auch wieder steigen kann.
Gemäß Gesetz überprüft der Bundesrat den Mindestzinssatz mindestens alle 2 Jahre. Je nach weiterer Entwicklung der Finanzmärkte kann er die nächste Überprüfung bereits in 1 Jahr vornehmen.
Noch im Frühling war der Dollar so schwach wie noch nie, er war etwa 1:1 zum Schweizer Franken. Doch dann hat die Währung zu einer wahren Aufholjagd angesetzt. Kaum jemand hätte gedacht, dass sich der Dollar so schnell erholen würde. Dafür ist jetzt der Euro so tief gefallen wie schon lange nicht mehr. Sabine Manz über die Gründe und die möglichen Auswirkungen auf dieses Auf und Ab von Dollar und Euro.
Lange Zeit ging man davon aus, dass lediglich die USA in eine Rezession gleiten würden, sich die Konjunktur in Europa einigermaßen halten könne. Aber seit Mitte des Jahres mehren sich die Anzeichen für eine Rezession auch in Europa. So geht beispielsweise die UBS heute in ihren neuesten Konjunkturprognosen davon aus, dass die Wirtschaft im Euroraum im kommenden Jahr um 0,3% schrumpft. Das belastet die Währung. Aber auch die Schwellenländer, die bis anhin großes Wachstum zeigten, geraten mehr und mehr in Schwierigkeiten. Das ist auf der anderen Seite ein Grund für das Erstarken des Dollars, sagt Thomas Fluri, Währungsspezialist bei der UBS.
Mittel, die dann aus dem Schwellenländerbereich abgezogen werden, die gehen traditionellerweise sehr schnell zurück in den Dollar, werden dort mal parkiert und später wird wieder überlegt, wo man die vielleicht sinnvoll platzieren könnte.
Der zweite Grund dürfte in der hohen Verschuldung der USA liegen, einer Verschuldung, die jetzt mit all den Rettungspaketen noch steigt. Mittelfristig ist diese Schuld ein Fluch für das Land, aber, sagt Thomas Fluri,
andererseits führt die Staatsverschuldung zu einem großen, liquiden Markt für Staatsanleihen. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten schätzen viele der Anleger diese Liquidität.
Die Anleger suchen Sicherheit und finden die in den USA. Für all die Rettungspakete, die in letzter Zeit geschnürt wurden, werden sehr viele Dollars gebraucht. Auch die Schweizer Nationalbank holt sich das Geld für das UBS-Rettungspaket bei der amerikanischen Notenbank. Und das lässt den Kurs dieser Währung steigen. Ähnliches habe der Euroraum nicht zu bieten, da der Markt für Staatsanleihen in der Eurozone verglichen mit den USA vergleichsweise klein sei. Mit ein Grund, weshalb der Euro schwächer werde. Der Dollar wird stärker, der Euro schwächer. Was heißt das für unsere Exportwirtschaft? Daniel Kalt, Konjunkturexperte bei der UBS.
Ja, die Stärke des Franken gegenüber dem Euro bedeutet natürlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer Exportwirtschaft in den Euroraum leidet. Auf der anderen Seite haben wir den Dollar, der momentan stärker wird. Das heißt, der Franken schwächt sich ab gegenüber dem Dollar. Das entlastet natürlich auf der anderen Seite etwas, vor allem für die Exportsektoren, die in den Dollarraum exportieren.
Die Schweizer Exportwirtschaft wird durch den tiefen Euro also eher etwas behindert, da die meisten Exporte in die umliegenden Länder geht. Umgekehrt profitiert die Wirtschaft im Euroraum. Sie hat unter dem starken Euro gelitten. Ob die derzeitigen Verschiebungen unter den Währungen von Dauer sind, ist unsicher. Die Experten der UBS gehen eher davon aus, dass, wenn sich die Krise etwas beruhigt hat, die Anleger sich aus den Staatsanleihen in den USA wieder zurückziehen, was dann wohl wieder ein Sinken des Dollarkurses zur Folge hätte.
Sabine Manz. Während derzeit bei der UBS Milliarden abfließen, schwimmen andere Banken fast schon im Geld. Die Credit Suisse kann Milliarden an neuen Geldern anziehen, aber auch die Banken mit Staatsgarantie, wie etwa die Zürcher Kantonalbank, holen pro Monat eine zusätzliche Milliarde an von neuen Kunden herein. Die PostFinance legt deutlich zu und auch andere Banken, wie etwa Raiffeisen, sehen sich fast schon mit einer Geldschwemme konfrontiert, die zu ganz neuen Problemen führt. Deres Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist.
Über 200.000 neue Konten bei PostFinance, allein seit Anfang Jahr. 1 Milliarde neue Gelder pro Monat bei der Zürcher Kantonalbank ZKB oder auch bei Raiffeisen. Eine rekordverdächtige Geldschwemme, wie der Raiffeisen-Sprecher Franz Würth bestätigt.
Das ist so, das ist etwa doppelt so hoch wie in an sich schon guten Vorjahren.
Die Geldschwemme sieht Raiffeisen als Zeichen des Vertrauens, doch sie bringt für die betroffenen Institute auch Probleme. Alex Josti, der Mediensprecher von PostFinance, der seit Anfang Jahr 4 Milliarden neue Gelder zugeflossen sind.
Bedingt durch die Finanzkrise sind gewisse Finanzierungsinstrumente weggefallen und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft auf unsere Marge drücken. Wir können mit dem gleichen Risiko nicht mehr die gleiche Rendite erarbeiten können.
Das viele neue Geld sucht vor allem eins: Sicherheit. Und die bietet vor allem die Eidgenossenschaft oder die Schweizerische Nationalbank. Das Problem dabei, da gibt's im Moment keinen Zins. Faktisch zahlen die Banken, die für ein Sparkonto so rund 1 bis maximal 2% Zins zahlen, also drauf. Katinka Giomlei, Sprecherin der Zürcher Kantonalbank ZKB.
Im Moment ist es so, einfach die Marktlage bestimmt, dass das natürlich nicht mehr so effizient und lukrativ angelegt werden kann, wie das zu normalen Zeiten ist, aber damit kämpfen alle Banken.
Weil das Geschäft nicht lukrativ oder aktuell sogar ein Minusgeschäft ist, hat die ZKB die Schalter für alle Privatkunden noch offen, aber nicht mehr ganz alle Kunden sind auch tatsächlich willkommen. Es kann in Einzelfällen auch heißen, nein, das Geld nehmen wir nicht.
Da geht es wirklich um institutionelle Kunden und sehr, sehr große Beträge. Und dort muss man einfach nochmals abklären, geht es da um langfristige Beziehungen? Wie können wir diese Beziehungen auch aufbauen? Also es wird ganz selektiv vorgenommen, je nach Einzelfall.
Die ZKB will so verhindern, dass sie von Pensionskassen oder Firmen als schneller, sicherer Parkplatz fürs Geld missbraucht wird. Von Kunden, die nach der Krise dann bald wieder weiterziehen. Neue, treue Kunden gewinnen, das steht auf der einen Seite, schlechte Margen auf der anderen. Damit kämpft auch Raiffeisen, obwohl dort 2/3 der neuen Gelder in neue Hypotheken fließen. Um die schlechten Margen zu verbessern, könnten auch die Zinsen gesenkt werden, doch damit rechnet PostFinance nicht.
Was die Zukunft zeigen wird, die mittel- bis langfristige Zukunft, kann ich so nicht sagen, aber zurzeit ist das kein Thema, eine Zinssenkung.
Lieber nützt man also die günstige Situation, zieht neue Kunden an, auch wenn mit ihnen im Moment nicht das große Geschäft zu machen ist.
Das war ein Bericht von Urs Sigrist aus der DRS Wirtschaftsredaktion. Der Bundesrat macht ernst mit Stromsparen. Haushaltsapparate und elektronische Geräte, die übermäßig viel Strom verbrauchen, sollen vom Markt verschwinden, die meisten schon ab Ende des nächsten Jahres. Innerhalb 10 Jahren können so 300 Millionen Kilowattstunden eingespart werden, dies entspricht dem gesamten Stromverbrauch des Kantons Uri. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt über die Folgen für Konsumentinnen und Konsumenten.
Die Maßnahmen, die der Bundesrat vorsieht, sind einschneidend und haben bei der betroffenen Branche einiges Erstaunen ausgelöst. Beim Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz sagt Geschäftsführer Rudolf Bolliger:
Also die vorgesehene Regelung scheint schärfer zu sein als das, was ich erwartet hätte. Es scheint so zu sein, dass die Gerätepalette teilweise doch massiv eingeschränkt werden soll.
Grundsätzlich habe die Branche nichts dagegen, dass die größten Stromfresser vom Markt verschwinden, sagt Rudolf Bolliger. Die Industrie sei bereit, stromsparende Modelle seien vorhanden. Die vom Bundesrat geplanten Maßnahmen würden allerdings doch zu einer erheblichen Reduktion des Angebotes führen, vor allem im Bereich der Kühlschränke und Gefriertruhen, wo künftig nur noch die Spitzenklasse A+ zugelassen wäre.
Im Kühl- und Gefriergerätebereich würde ich auf den ersten Blick sagen, doch, das sind Einschränkungen von mehr als einem Drittel.
Was die Menge der verkauften Geräte betrifft. Im Bereich der Wäschetrockner werden alle Geräte mit der herkömmlichen Technologie ohne Wärmepumpentechnik nicht mehr zum Verkauf zugelassen.
Es ist ein ganzer Bereich, eine Technologie, die verboten würde.
Und dies, sagt Rudolf Bolliger, würde sich entsprechend auf die Preise auswirken. Denn stromsparende Geräte sind entsprechend teuer.
Bei den Wäschetrocknern ist es natürlich schon so, dass diese zusätzliche Technologie, die mit der Wärmepumpe verbaut wird, dass natürlich dort tatsächlich ein deutlich teurerer Produktionsprozess vorzusehen ist. Und das schlägt sich natürlich nachher in den Preisen nieder, das ist klar.
Während im Bereich der Haushaltsgeräte also mit Einschränkungen und höheren Preisen zu rechnen ist, dürfen die Änderungen bei der Unterhaltungselektronik und bei Computern weniger einschneidend sein. Hier erlaubt der Bund nur noch Geräte, die im Standby-Modus wenig Strom verbrauchen. Dies entspricht weitgehend den Normen, die in der EU ohnehin in den nächsten 3 bis 4 Jahren eingeführt würden, sagt Rudolf Bolliger.
Da sind Technologieschübe vorgesehen, da ist eine Verbesserung bereits im Tun, dass das, was wir heute in der Schweiz in diesem Zusammenhang wahrscheinlich diskutieren, kaum mehr irgendwo Relevanz hat.
Noch sind die Maßnahmen des Bundes nicht definitiv. Sie gehen jetzt erst einmal bis Ende Januar in die Vernehmlassung.
Der heilige Berg Athos. Bei Männern ist eine Reise zu den 20 Klöstern beliebt, Frauen, sogar weiblichen Tieren, ist der Zutritt zur autonomen Mönchsrepublik in Griechenland verboten. Doch mit der heiligen Ruhe auf dem hermetisch abgeschirmten Klostergebiet ist es vorbei. Ein Immobilienskandal zieht immer größere Kreise. Mönche eines Klosters sollen mit der Regierung einen Deal abgeschlossen haben und sich dabei massiv bereichert haben. Auf Kosten des Staates. Aus Athen, Werner van Gent.
Die Mönche auf dem heiligen Berg Athos im Norden Griechenlands kommen in diesen Tagen gar nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Zunächst hatte das russische Kloster auf dem Berg Anspruch auf einen Teil des Roten Platzes in Moskau erhoben, angeblich auf der Grundlage eines alten Dokumentes, was Wladimir Putin dann aber offenbar mit schallendem Gelächter beiseite geschoben haben soll. Dann stellte sich heraus, dass die heiligen Väter von Fatopedi, dem größten der gut 20 Klöster, mehrere 100 Millionen Euro Gewinn bei undurchsichtigen Immobilientransaktionen gemacht haben sollen. Die Zeitung Eleftherotypia brachte diese Transaktionen auf den Punkt. Die heiligen Väter, von denen man eigentlich erwartet hätte, dass sie sich der Askese widmen sollten, hätten Luft, Wasser und brachliegendes Land in ganz Griechenland mit der Regierung gegen teure Grundstücke in Athen, Saloniki und auf dem touristisch reizvollen Chalkidiki getauscht und anschließend verkauft. Eine wundersame Vermehrung der besonderen Art also. Zum politischen Skandal wurden diese Transaktionen, weil die lukrativen Tauschgeschäfte nur mit Hilfe einzelner Minister der Regierung Karamanlis realisiert werden konnten. Das Kloster Vatopedi bzw. dessen geschäftstüchtiger Abt Ephraim hatte geltend gemacht, dass das Kloster über Besitzurkunden aus dem 11. Jahrhundert verfüge. Daraus könne zum Beispiel abgeleitet werden, dass ein byzantinischer Kaiser dem Kloster den Vistunidasee in Nordgriechenland mitsamt umliegenden Landgütern überlassen hätte. Anwälte raufen sich die Haare, wie die Regierung darauf einsteigen konnte. Gehören Seen und Flüsse in Griechenland doch per Definition der Allgemeinheit. Aber in Griechenland verfügten die Mönche zumindest bislang über ein hohes Ansehen. Die offenbar im Skandal verwickelten Minister waren oft und gerne zu Gast in Vatopedi. Dieses hohe Ansehen ist nun angeschlagen. Eine parlamentarische Untersuchungskommission soll Licht in die Affäre bringen, nachdem zwei Staatsanwälte offenbar auf Druck der Regierung die Angelegenheit hatten fallen lassen. Die Regierung könnte sich nun eigentlich nur noch mit Neuwahlen aus der Affäre ziehen. Ihre sozialistische Vorgängerin hat ein Gesetz hinterlassen, das die Minister am Ende ihrer Amtszeit von sämtlicher Verantwortung ihrer politischen Aktivitäten befreit.
Es ist ein kühner Traum. Wenn Zellen im Körper krank werden, ersetzt man sie einfach durch neue. Diabetes und Parkinson wären dann ebenso heilbar wie Gewebeschäden nach einem Infarkt. Letztes Jahr fanden amerikanische und japanische Forscher einen neuen, ethisch weitaus einfacheren Weg zu Ersatzzellen. Man wandelt menschliche Hautzellen zurück in Stammzellen und diese können dann wiederum zu den benötigten Zelltypen, den sogenannten iPS-Zellen, gezüchtet werden. Und nun ist dem japanischen Wissenschaftler Yamanaka noch ein zusätzlicher Coup gelungen. Er hat einen Weg gefunden, bei dem diese iPS-Zellen nicht mehr zu bösartigen Krebszellen entarten. Martin Fritz berichtet.
Professor Ariel Ruiz y Altaba von der Universität Genf, einer der führenden Stammzellexperten der Schweiz, kommentiert die neuesten Zellmanipulationen so. Wir sind noch nicht am Ziel, aber das ist ein großartiger Durchbruch. Nach 20 Jahren Molekularbiologie können wir nun die Basis von vielen Krankheiten verstehen lernen, Therapien entwickeln und das Schicksal von Zellen verändern. iPS-Zellen können sich zwar nicht mehr, so wie eine embryonale Stammzelle, in jede beliebige Zelle entwickeln. Aber auf dem Umweg über iPS-Zellen lassen sich zum Beispiel Hautzellen in Leberzellen verwandeln. Diese Zellen würde ein Patient nicht abstoßen, weil sie vom eigenen Gewebe wären. iPS-Zellen umgehen zugleich das moralische Problem, bei der Zellzüchtung Embryonen zu töten. iPS-Zellen-Entdecker Yamanaka selbst hatte mit der Forschung an embryonalen Zellen aufgehört, weil ihm beim Gedanken an die eigene Tochter moralische Zweifel gekommen waren. Bis zu ersten klinischen Tests werden nach Ansicht von Professor Altaba aber noch mindestens 5 bis 8 Jahre vergehen. Yamanaka spricht von 10 Jahren. Im globalen Forschungswettlauf zur neuen Zellmedizin liegen derzeit Japan und die USA vorne. Die Schweiz dagegen läuft hinterher, obwohl sie, gemessen an ihrer Bevölkerung, weltweit die meisten Biotechnikunternehmen aufweist. Zwar hat die Regierung in Bern gerade ein Stammzellforschungsprogramm aufgelegt, über 4 Jahre sind dafür rund 10 Millionen Franken vorgesehen. Doch im internationalen Vergleich ist das wenig. Allein die Universität Kyoto wird in den nächsten 10 Jahren 230 Millionen Franken in die Stammzellforschung investieren. Der Genfer Professor Altaba, der ein Netzwerk von Schweizer Stammzellforschern organisiert hat, kritisiert: Die Schweiz hat bisher zu wenig, zu spät getan. Man geht hier sehr gründlich vor, aber um etwas zu bewegen, braucht es lange Zeit. Wir können das aufholen, aber wir sollten eine Vision haben, wo die Schweiz in 5 oder 10 Jahren stehen soll. Wenn wir das gleiche Niveau wie Japan erreichen wollen, müssen wir heftig investieren.
We have to invest heavily.
Tatsächlich versteht sich Japan als Bionation. Es hat die Yamanaka-Technik bereits patentiert. Patentanträge in anderen Ländern sollen folgen. Jedes Labor weltweit kann seit März iPS-Zellen aus Japan bestellen. In Kyoto wird bis 2010 ein 5-stöckiges Stammzellinstitut mit modernster Labortechnik aus dem Boden gestampft. Wissenschaftler werden bereits ab sofort eingestellt. Ausländer sind willkommen. Institutsdirektor Yamanaka selbst verbringt jeden Monat 1 Woche in einem Labor in San Francisco und lässt sich von Instituten in der kanadischen Provinz Ontario unterstützen. Yamanaka erklärt: Japan ist langsam. Wir müssen international zusammenarbeiten und können nur durch vertrauensvolle Partnerschaften an der Weltspitze bleiben. So wie Japan brauche auch die Schweiz ein eigenes Stammzellforschungsinstitut, fordert vor diesem Hintergrund der Genfer Experte Altaba. Nur dann könne die Schweiz mit Ländern wie Japan, den USA oder Kanada in der Zellmedizin auf Augenhöhe bleiben.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.